SRF 1.
Regionaljournal Ostschweiz. Appenzell Ausserrhoden muss in den nächsten Jahren massiv sparen. Dagegen gibt es jetzt schon Widerstand. Die Zukunft des St. Galler Geothermie-Projekts ist immer noch ungewiss, aber der Stadtrat ist optimistisch. Und Jugendliche, die jede freie Minute am Smartphone hängen. Jetzt sollen Seniorinnen und Senioren vom Wissen der Jungen profitieren. Eine Reportage aus einem Workshop. Das Wetter, morgen gibt es noch dies noch wieder mehr Wolken und gegen den Abend auch Regen. Am Mikrofon Sabrina Lehmann. Tiefrot sind die Zahlen, die der Kanton Appenzell-Ausserrhoden für das nächste Jahr präsentiert hat. Nur dank dem Griff ins Reservekessel kann Ausserrhoden das Defizit von 23 auf 10 Millionen Franken verkleinern. Das allein langt aber nicht. Damit der Staatshaushalt bis ins Jahr 2016 wieder ausgeglichen ist, braucht es ein Sparprogramm. Und das hat es in sich. Michael Breu.
Mit 3 Päckchen will die Ausserrhoder Regierung den Staatshaushalt wieder ins Lot bringen. Nicht unerwartet ist die Erhöhung vom Steuerfuss dabei. Der Ausserrhoder Finanzdirektor, der Köbi Frey.
Ja, wir wollen den Steuerfuss erhöhen. Wir beantragen das im Parlament mit dem Voranschlag 2014. Das wird eine grosse Diskussion geben. Wir wollen den Steuerfuss um 0,2 Einheiten anheben. Das heisst eigentlich in Prozent gerechnet, der kantonale Steuerbetrag wird um 6% höher, wenn das Parlament dem zustimmt.
Konkret bedeutet das, dass jeder Ausserrhoder und jede Ausserrhoderin mehr Steuern zahlen muss. Happige 6%. Auch die Unternehmen werden stärker belastet. Der Präsident der Ausserrhoder CVP findet das eine gute Sache. Der Max Nadig.
In der Vernehmlassung war es noch so, dass die Regierung nur bei den Privaten hochgehen will. Jetzt geht sie auch bei den Unternehmen hoch. Das haben wir als CVP gefordert. Und die Erhöhung ist, wenn man das prozentmässig anschaut, gleich. Bei den Privaten ist es etwa 6,6 und bei den Unternehmen ist es etwa 8%. Also da kann man sagen, da sind die Lasten gleich verteilt.
Die Ausserrhoder FDP hat sich früher immer gegen Steuererhöhungen gewehrt. Jetzt findet Monika Sitaro, die neu gewählte Co-Präsidentin von der Ausserrhoder FDP, dass man nicht grundsätzlich gegen Steuererhöhungen sein kann.
Ich glaube, im Moment geht es darum, dass man aufgrund von einer sorgfältigen Überprüfung auch von Zahlenmaterial, das liegt ja noch nicht vor, oder? Nachher die ganze Sache gut anschaut, prüft und der nächste Schritt ist ja, dass dann der Kantonsrat sich dem Geschäft annehmen wird.
Das zweite Sparpäckchen befasst sich mit der Verwaltung und dem Personal. Auch da kann man nach der Meinung von der Ausserrhoder Regierung 7 Millionen Franken sparen.
Im Klartext heisst das, mit weniger Leuten die gleichen Aufgaben machen, das heisst effizienter arbeiten. Konkret wird es darauf herauslaufen, dass man mit weniger Personal und Sachaufwand die gleichen Aufgaben müssen bewältigen müssen. Vielleicht nicht mehr in dieser Perfektion wie heute, aber wir werden es sicher so bewältigen, dass der Bürger nichts merkt.
Zwar versichert der Finanzminister Köbi Frey, dass es keine Entlassungen geben wird, aber das Personal kommt ja auch keine Reallohnerhöhungen über. Das findet der Präsident der Ausserrhoder SP, der Yves Balmer, keine gute Lösung.
Das ist nachhaltig ziemlich etwas Schlechtes, was man machen kann. Wir sind im gesamten Markt vom Personal in der Verwaltung Appenzell Ausserrhoden. Da haben wir Tendenzen schon festgestellt. Wir haben teilweise jetzt schon Probleme in der Rekrutierung von qualitativ guten Mitarbeitern für die Verwaltung, auch in den Spitälern. Dass man jetzt hier wirklich im Lohn wieder sehr sparsam ist, kann ich irgendwo durch nachvollziehen von der Finanzlage her, aber nachhaltig kann da relativ ein grosser Schuh sein, den man dann rausziehen muss.
Das dritte Sparpäckchen stösst vor allem bei der Ausserrhoder Gemeinde auf Widerstand. Im Bereich Politik will nämlich die Ausserrhoder Regierung alle Aufgaben überprüfen. Das Sparpotenzial liegt bei 14 Millionen Franken. Vor allem stört die Gemeinden, dass sie künftig höhere Beiträge an die Schulen und an die Sonderschulen zahlen müssen. Die Ausserrhoder Gemeindepräsidentenkonferenz hat sich darum schon eingeschaltet. Der Präsident Max Koch.
Die Art und Weise, dass man einfach die Gemeinden abschiebt, da stößt bei uns natürlich sehr auf und einfach so wird da sicherlich nicht gehen.
Wie es genau gehen wird, will die Gemeindepräsidentenkonferenz nächste Woche darlegen. Das Sparpaket, das die Regierung heute vorgestellt hat, wird im Februar 2014 im Ausserrhoder Kantonsrat sicher noch viel zu reden geben.
Das Geothermieprojekt St. Gallen hat den Sommer schweizweit zu reden gegeben. In den letzten Wochen sind am Bohrloch Tests gelaufen für die Suche nach heissem Wasser. Von dem braucht es nämlich ziemlich viel, um ein Geothermie-Kraftwerk überhaupt zu betreiben. Abschliessende Resultate zu den Tests liegen zwar noch nicht auf dem Tisch, trotzdem, Testläufe deuten darauf hin, dass 4000 Meter unter dem Boden genug heisses Wasser fließt. Die Verantwortlichen sind optimistisch. Der Markus Wehrli hat mit dem zuständigen Stadtrat Fredi Brunner geredet. Laut ihm haben die Testläufe wichtige Erkenntnisse gebracht.
Also die erste Erkenntnis ist, dass wir ohne seismische Ereignisse die Tests sauber durchführen können. Da sind wir außerordentlich froh. Es hat alles im Untergrund aufgehört, was im Zusammenhang jetzt mit diesen Tests war. Da sind wir sehr glücklich. Das Zweite ist, wir haben mit einem kleineren Querschnitt erheblich Wasser können fördern. Und wir haben, was uns nochmal überrascht hat, auch sehr viel Gas gefördert.
Zu dem Wasser, die Frage ist ja, hat es viel heisses Wasser und kann man das nutzen?
Also aufgrund der Testergebnisse, die wir eben, wie gesagt, mit einem verkleinerten Querschnitt haben müssen machen, sind wir vorsichtig optimistisch, dass es Wasser hat. Wir wissen auch, dass es zwischen 145 und 150 Grad warm ist. Wir wissen auch, dass es kontinuierlich kommt. Aber wir wissen natürlich aufgrund vom Gas, das mitkommt, ist, wo auch ein Teil ja gekommen ist, noch nicht wie viel. Und wir müssen das jetzt tatsächlich umfassend auswerten.
Es hat offensichtlich viel mehr Gas, wie man gedacht hat. Man ist ja ursprünglich auf etwas gestossen, was man gar nicht erwartet hat. Werden da theoretisch nutzbares Gas?
Also die Qualität des Gases ist so, dass wir es sehr gut nutzen können. Das ist nicht unser Ziel. Aber wenn es in einem Betrieb natürlich mitkommt, wäre es möglich, dass wir sowohl das Wasser wie das Gas nutzen. Es gibt solche Kraftwerke auf der Welt. Aber da braucht jetzt einige Arbeit, um das zu testen, ob das überhaupt möglich wäre bei uns.
Im Sommer nach dem Erdbeben sind über das Geothermie-Projekt St. Gallen recht dunkle Wolken aufgezogen. Jetzt insgesamt sind Sie tatsächlich optimistisch gestimmt.
Also natürlich hat uns der Gaseintritt und auch das Erdbeben natürlich sehr auch verunsichert. Wir sind darum so glücklich, glaube ich, alle Beteiligten, dass die Test jetzt ohne jedes Ereignis über die Bühne gegangen ist. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, wir haben jetzt natürlich das erste Mal gesehen, dass das, was wir eigentlich erhofft und prognostiziert haben, nämlich Wasser zu haben, Klüfte zu haben, ein Kluftsystem zu haben, dass wir da jetzt mindestens ansatzweise können nachweisen. Und von dort her gesehen, sind wir vorsichtig, optimistisch. Es hat aber natürlich einen ganzen Haufen Rahmenbedingungen, die geändert haben, und die müssen wir jetzt umfangreich anschauen und studieren, was wir mit denen machen können.
Wie geht es denn jetzt konkret weiter?
Also wir haben jetzt eine Auswertungsphase, wo wir gesagt haben, wo wahrscheinlich bis Ende Januar geht, dass man Anfang Februar dann mal über die Auswertung etwas sagen kann. Und die Auswertung wollen wir nachher in eine technische Lösung umlegen, die einerseits technisch möglich sein muss, aber auch finanziell möglich sein. Und wir müssen schauen, ob sich das überhaupt im Rahmen von dem Kredit, den wir haben, abbilden lässt. Das ist eine zweite Phase, und darum haben wir gesagt, brauchen wir irgendwo bis in den Sommer rein, um verlässlich zu sagen, geht es in der Richtung von einem Kraftwerk, müssen wir allenfalls noch eine Volksabstimmung machen. Ich glaube, das alles kann man dann im Frühling ein bisschen verlässlicher sagen.
Es sieht auch noch aus, dass es eine zweite Vorlage gibt, mit einem zweiten Projekt, dann eben auch noch einen Volksentscheid.
Wir haben so ein tolles Erlebnis gehabt, wie der Volksentscheid auch in einer schwierigen Situation verhebt hat, dass es für uns so nicht klar ist, dass wenn wir eine wesentliche Projektänderung haben, dass wir das Volk wieder befragen würden, bevor wir weitermachen. Ich glaube, das ist wirklich eine Stärke von unserer Demokratie, und auf das wollten wir nicht verzichten.
Noch eine Frage zu den Kosten. Die Zusatzläufe, die jetzt gelaufen sind, nach dem Erdbeben. Wie hat sich das jetzt ausgewirkt? Das kostet ja.
Es hat sich innerhalb vom Budget eben nicht ausgewirkt, weil wir ja ursprünglich noch eine tiefere Bohrung, also eine Vertiefung von der Bohrung budgetiert haben. Und wir haben auch einen Sidetrack noch budgetiert gehabt. Von dort her gesehen sind wir glücklicherweise jetzt eigentlich in dem Rahmen hinein, wo wir für die erste Bohrung hatten. Von dort her gesehen kann man sagen, sind wir bis jetzt noch im Rahmen. Oder die Frage kommt jetzt aber, was bedeutet, wenn es dann ein Kraftwerk und eine zweite Bohrung gibt. Und dort kann es natürlich dann sein, dass wir eben tatsächlich allenfalls aus dem geplanten Budget rauskommen. Das wissen wir aber jetzt wirklich noch nicht. Aber jetzt sind wir eigentlich genau im Plan rein, wo wir ein Projekt vorgegeben haben.
Der Stadtrat Fredi Brunner. Der Bohrturm im Seitertobel wird jetzt abgebrochen. Dann wird das Bohrloch vorläufig versiegelt. Die endgültigen Resultate zu den Tests kommen Anfang nächstes Jahr raus. Erst dann zeigt sich, ob und wie es mit der St. Galler Geothermie weitergeht. Im Zusammenhang mit den Änderungen im Dublin-Abkommen muss der Bundesasylgesetz anpassen. Unter anderem soll die Maximalhaftdauer bei der Ausschaffungshaft verkürzt werden. Mit dieser Änderung ist die Thurgauer Regierung nicht einverstanden. Die Maximalhaft sei zu kurz, zum Rückführungen durchzuführen, schreibt die Regierung in der Vernehmlassungsantwort. Weiter sollen in Zukunft auch die Migrationsämter der Kantone Fingerabdrücke nehmen können. Das sei ein zusätzlicher Aufwand, schreibt die Thurgauer Regierung. Das, weil man unter anderem die nötigen Geräte gar nicht hat. Zeitungen in der Schweiz profitieren von günstigeren Posttarifen. Die gelten auch für Gratiszeitungen. Konkret auch für die Zeitung Fridolin, die im Glarnerland erscheint. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Es korrigiert damit den Entscheid vom Bundesamt für Kommunikation. Das hat den günstigen Posttarif nur den Zeitungen geben, die zumindest 75% abonniert sind. Beim Fridolin sind nur rund 8% der ganzen Auflage abonniert. Im Kinderdorf Pestalozzi zu Trogen gibt es grosse Veränderungen. Die Wohnheime, wo bis jetzt Kinder mit schulischen oder sozialen Schwierigkeiten gelebt haben, gibt es ab dem nächsten Sommer nicht mehr. In Zukunft werden die Kinder nur noch Tage oder wochenweise im Kinderdorf untergebracht. Die Beatrice Gmünder hat mit dem Stiftungsleiter geredet.
Urs Egger, eben gestern ist bekannt geworden, dass sich das Kinderdorf Pestalozzi neu ausrichtet. Kinder mit schulischen Schwierigkeiten und sozialen Schwierigkeiten werden genommen aufgenommen. Die vier Wohnheime, die einmal untergebracht worden sind, was passiert jetzt mit denen?
Wir werden die vier Häuser zunehmend nutzen für unsere Bildungs- und Austauschprojekte im Kinderdorf, wo jetzt schon jedes Jahr über 1500 Kinder und Jugendliche zu uns kommen.
Was heisst das konkret? Gibt es da Bildungsräume oder Therapieräume, Begegnungsräume?
Die Wohnhäuser werden genutzt werden für die Übernachtungen von diesen Gruppen, die bei uns sind. Schweizer Schulklassen können ja im Rahmen von einer Schulprojektwoche eine Woche hierher kommen und die werden dann in diesen Wohnhäusern übernachten. Und wir haben Gruppen aus Südosteuropa, die kommen dann meistens 2 bis 3 Wochen und die wohnen und übernachten nachher bei uns im Kinderdorf und für das braucht es Häuser.
Braucht es auch noch bauliche Massnahmen, sprich Geld?
Wir werden das ganze Kinderdorf müssen wir erneuern und wir sukzessive ein Haus ums andere renovieren und jetzt natürlich auch für die Bildungs- und Austauschprojekte entsprechend anpassen.
Wie viel Geld muss da in näherer Zukunft in die Hand genommen werden?
Wir haben bis jetzt 5 Millionen in die Renovation vom Kinderdorf investiert und wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten 10 Jahren noch bis zu 20 Millionen Franken werden brauchen, um eine zeitgemäße Infrastruktur zu haben.
Sind die 20 Millionen, können die alles aus der Stiftung oder auch von der öffentlichen Hand?
Es ist so, dass wir für die einzelnen Projekte werden Finanzierungen suchen und das werden vor allem Spenden sein. Aber wir nehmen natürlich auch Unterstützung von der öffentlichen Hand entgegen, sofern es die gibt.
Sie haben ja auch mitgeteilt, 23 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind betroffen von dem Abbau. In welcher Sparte arbeiten die? Wie stehen da die Chancen, dass die wieder ein neues Leben finden?
Die 23 Mitarbeitenden, das sind vor allem Sozialpädagogen, es hat aber auch Lehrpersonen und Therapeuten. Und die haben jetzt 9 Monate Zeit, eine Anschlusslösung zu finden. Und wir gehen davon aus, dass sie auf dem Arbeitsmarkt hier in der Ostschweiz eine gute Stelle wieder werden finden.
Mit was sind die jetzt schon im Gespräch?
Wir haben selbstverständlich die Eltern von diesen Kindern und Jugendlichen informiert, auch die betroffenen Behörden, die die Kinder begleiten und wir werden mit diesen Stellen zusammen Lösungen suchen.
Was ist eine gute Lösung, ein neues Heim, eine Pflegefamilie?
Das ist ganz unterschiedlich, je nach Kind und Jugendlichen. Das kann ein anderer Heimplatz sein, das kann eine andere Pflegefamilie sein. Das muss man in jedem einzelnen Fall wieder neu beurteilen.
Sagt der Stiftungsleiter Urs Egger. Im Moment leben 19 Kinder im Pestalozzi-Dorf. Nötig geworden ist die Neuausrichtung, weil schulisch oder sozial benachteiligte Kinder immer häufiger in der Nähe von ihrem Wohnort untergebracht werden. Das Kinderdorf Pestalozzi, das war jahrzehntelang eine Institution und ein Musterbeispiel für das humanitäre Engagement der Schweiz. Der Roland Wermelinger.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Philosoph Walter Robert Corti in einer Zeitschrift die Idee platziert. Die Schweiz, die so dankbar sein können, dass sie vom Krieg verschont geblieben ist, die soll jetzt etwas dafür zurückzahlen, soll ein Kinderdorf bauen und wenigstens ein paar Dutzend von diesen Millionen von Obdach- und trostlosen Waisenkindern aufnehmen. Der Aufruf hat genützt. Im ganzen Land ist Geld gesammelt worden. Auch das Radio Beromünster hat zum Spenden aufgerufen.
Das Beste und das Wichtigste, was übrig geblieben ist in der Welt da aussen, das sind die Kinder.
Ja, und?
Und wenn wir helfen, aus diesen Kindern gesunde und rechte Menschen machen, dann tun wir etwas auf der Welt, das zählt.
Einverstanden. Aber wie?
Schau, gang du in der Ferien nach Drogen im Appenzell und hilf Baugruben ausheben. Fürs Kinderdörfli Pestalozzi.
Sammeln für das Kinderdorf ist zum nationalen Ereignis geworden. Und schon 1946 hat der damalige Trogner Gemeindehalter Bodmer feierlich und stolz den Grundstein können legen.
Wenn es um Neves geht, wie auch ums Pestalozzi-Dorf, so sollte man nicht gerne zu lange drum herum schwätzen. Man sollte Neves tun, aber Grüezi sagen bitte. Allen, die da sind, von den kleinsten Mädchen bis zum höchsten Magistrat, euch willkommen zu heissen, alle in der Gemeinde. Drogen, willkommen zu heissen, aber besonders auf dem Platz im Grund oben, wo der Gemeinde gehört und jetzt als Kinderdorf Pestalozzi übergeht.
Besonders häufig ist der legendäre Radio Beromünster-Reporter Arthur Welti auf Drogen gereist. Ist dabei gewesen, wo man im Frankreichhaus Weihnachten gefeiert hat, hat berichtet, wo Kinder von Warschau angereist sind und hat gezeigt, wie man im Hamburghaus Plattdeutsch redet. Für den Radiomann haben die Kinder eine Ausnahme gemacht.
Fehlt euch denn das nicht? Das Meer?
Nein, das ist der Bodensee.
Ah, da unten, das ist der Bodensee. Ja. Das ist nun euer Meer, was? Und euer Hafen, der ist da in Rorschach oder in Romanshorn?
Ja, in Hamburg. Ja,
das ist in Hamburg. Gut, das ist Hamburg.
Nach dem Modell Drogen sind später noch viel mehr Kinderdörfer auf der Welt gebaut worden. Denn, wo die Weltkriegstrümmer aufgeräumt waren, sind Kinder aus anderen Kriegsländern geholt worden. Aus Kambodscha, Afrika, aus dem Tibet. Anfang 70er Jahre war der Heiri Bruder Lehrer und Schulsekretär im Kinderdorf. Er erinnert sich.
Und dann haben die Österreicher gefunden, sie brauchen kein Haus mehr. Dann hat man das zugemacht, hat man ein leeres Haus gehabt. Und dann ist der Vietnamkrieg und dann hat man gefunden, man kann doch, jetzt hätten wir wieder einen Krieg, jetzt haben wir wieder Kriegsweise.
Schon damals hat man aber überlegt, ob es echt nicht gescheiter wäre, den Kindern direkt vor Ort zu helfen. Auch, weil die Idee, dass die Kinder später als junge Erwachsene wieder zurück zu ihren Wurzeln, zurück in ihre Länder gehen, nicht wirklich verhebt hat.
Die sind sich da gewöhnt, sie haben da ihre Freunde gehabt, über die Nationen weg, Freunde natürlich, aber sie haben nicht ihre Länder zurückgewählt, auch die, die hätten können, sind eher wenig den zurückgegangen.
Also hat man nach der Kriegsweise Flüchtlingskind geholt und nach der Flüchtlingskind sozial benachteiligte Kind. Und jetzt beschränkt man sich ganz auf Austauschprojekte und Bildungsprojekte. Aber vom Glanz von dem Kinderdorf, wo damals das ganze Land so bewegt hat, von dem Glanz profitiert auch noch das heutige Kinderhilfswerk Pestalozzi.
Apps, Smartphones und Tablet-Computer. Für einen Haufen Seniorinnen und Senioren ist das eine unbekannte Welt. Dabei würden ein Haufen Pensionäre eigentlich gern besser draus kommen. Abhilfe schaffen soll ein Workshop, wo Jugendliche den Senioren die neuen Medien erklären. Die Jungen erhoffen sich von diesem Projekt bessere Chancen auf eine Lehrstelle. Beide Generationen sollen also profitieren. Der Sascha Zürcher war in St. Gallen an einem Workshop dabei gewesen.
Hätten Sie noch allgemeine Fragen zum Thema Apps, iPhone oder?
Also wir kennen uns überhaupt nicht aus. Wir sind froh, wenn man uns ein bisschen zeigt und ein bisschen einführt, wie man da oder mit dem umgeht.
Wenn Jung und Alt zusammen vor einem Tablet-Computer sitzen, dann ist die jüngere Generation in der Regel im Vorteil.
Dann muss ich da zum Beispiel drücken und dann gibt es bei allen.
Genau, nachher ist da ein Kreuz, dann können sie löschen drücken.
Aha. Super.
Haben Sie etwas gelernt?
Ja, dass man die App wieder löschen kann.
Das Löschen von den Apps haben die älteren Damen und Herren schnell drauf gehabt. Aufteilt in verschiedene Gruppen, jeweils betreut von einem Jugendlichen, sind aber auch die einen oder anderen Fragen und Probleme auftaucht. Die Maria Huber ist 71. Sie sitzt vor ihrem E-Reader, also vor einem elektronischen Buch, und weiss nicht weiter.
Ich bin jetzt eine Seniorin, die noch nichts hat, außer das Geschenk vom Sohn zum Geburtstag. Ich bin überfordert. Ich weiss nicht, wie das geht. Oder? Das ist jetzt wirklich ein wunderbares Geschenk, wo eigentlich mich dazu bringt, dass ich mich mit dem befasse.
Die junge Gruppenleiterin aber hat das Problem gelöst und schnell erklärt, wie eben so ein E-Reader funktioniert. Im Motivationssemester vom Kanton St. Gallen trainieren 50 Jugendliche verschiedene Kompetenzen. Der Workshop über Apps ist ein Teil des ganzen Programms, wo den jungen Leuten im Alter zwischen 16 und 18 soll den Einstieg ins Berufsleben erleichtern. Der Daniel Morf managt mit der Organisation Reinspringend Angebot vom Motivationssemester. Er ist überzeugt, dass der Umgang mit älteren Menschen den Jugendlichen viel bringt für ihre berufliche Zukunft.
Sie müssen auftreten, sie müssen kommunizieren mit Seniorinnen und Senioren. Und schlussendlich auch gewinnen sie so Selbstvertrauen, weil sie merken, hey, ich kann etwas, was vielleicht andere nicht können. Und darum haben wir gedacht, machen wir da ein Projekt.
Kybra Kilic ist eine, die am St. Galler Motivationssemester mitmacht. Die 16-Jährige will Detailhändlerin werden. Der Workshop zusammen mit den pensionierten Männern und Frauen sei gut für sie.
Ja, ich lerne da jetzt einfach kommunizieren. Da hilft mir auch weiter. Ich mache Erfahrungen, die Eltern machen die Erfahrungen. Ich lerne, wie ich den anderen nachher zeigen kann. Ich denke, das ist eine gute Vorbereitung auch für später.
So sehen es die meisten Jungen, die bei dem Motivationssemester mitmachen. Für die 16-jährige Nadia Ortega ist es schon der zweite Workshop, den sie mitleitet. Und sie sei beim ersten Mal vom Unwissen der Teilnehmer überrascht gewesen.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, ja, die werden sicher schon eine Ahnung haben, vielleicht ein bisschen, und haben einfach noch mehr Fragen zu einzelnen Apps vielleicht. Aber es war schon ganz anders gewesen, denn zum Teil gar nicht gewusst, wie man eine App downloaden kann. Es war einfach interessant gewesen, zum Schauen. Ja, für uns ist das Alltag und die kommen da und haben keine Ahnung.
Aber sie sind willig, um den Umgang mit den neuen Medien zu lernen, Seniorinnen und Senioren.
Ich komme hierher, um da das zu lernen, wie mit den Apps umgehen. Weil ich da nochmal körperlich arbeite, also als Metzger, Aushilfe. No, und dann ist mir da eigentlich fremd.
Ich habe das leider verpasst im Leben, gell? Bin schon ein bisschen eine andere Generation.
Ich habe im Sinne Smartphones posten. Ja, Kollegen, die bereits ein Smartphone haben. Und ich interessiere mich einfach für die neue Technologie.
Damit die Berührungsängste nicht zu gross sind, haben sich die Jungen gedacht, machen wir es spielerisch und stellen wir doch unsere Lieblingsspiele vor. Ganz zur Freude von Yvonne Frischknecht aus St. Gallen.
Ich tue auf dem Computer, ja. Also auf dem Laptop. Und jetzt kann ich es einfach mit dem Tablet, dann muss ich den Computer nicht aufstarten. Ist es einfacher, das ist ja immer offen. Sobald man es aufklappt, ist es da. Die Jungen wissen andere Formen und wieder andere Spiele laden zu üben. Die tun nicht mit Jassen, oder? Ich will schauen, was andere Spiele noch gibt, zum Beispiel.
Spiele auf dem Smartphone oder auf dem Tablet-Computer, da haben die Jüngeren den Älteren gezeigt, dass es eben auch noch anders gibt als nur Jassen. Aber beim Thema Spielen hebt der ein oder andere Senior dann auch warnend den Finger, so wie der 80-jährige Hans Albrecht von St. Gallen.
Es ist einfach Gefahr, dass man dann zu viel an dem Gerät ist. Aber ich brauche es wirklich einfach Internet, Mail, ja, das Fahrplan zum Beispiel. Ja. Einfach etwas Nützliches. Ja. Also Spiele interessieren mich im Prinzip nicht.
So verschieden wie die Interessen, so verschieden sei auch das Wissen von den Teilnehmern, sagt der 17-jährige Alexandre Correia.
Sie haben ziemlich viel gewusst, hätte ich eigentlich nicht erwartet. Also ein paar sind schon angekommen mit komplexen Fragen, wie tun jetzt Systeminstellungen machen und so. Und ich eigentlich denkt, ich muss ihnen komplett alles von vorne erklären. Und also ich finde es gut eigentlich, dass man sich so von Generation zu Generation austauscht.
Und so profitieren bei dem generationenübergreifenden Brückenangebot St. Gallen also beide Seiten. Die Jüngeren von den Älteren und umgekehrt.
Der Sascha Zürcher. Regionaljournal Ostschweiz, es ist jetzt 5:05. Zu den wichtigsten Meldungen vom Tag. Appenzell Ausserrhoden muss sparen. Für das nächste Jahr hat der Kanton ein Minus von 23 Millionen Franken budgetiert. Ab dem Jahr 2016 will die Regierung darum verschiedene Sparmassnahmen durchsetzen. Zum Beispiel sollen die Steuern um 6% auf, Aufgaben sollen an die Gemeinden abgegeben werden und auch beim Personal soll gespart werden. Das Sparpaket kommt im Februar in den Kantonsrat. Die Tests am Geothermiebohrloch St. Gallen sind abgeschlossen. Und damit auch die Suche nach dem heissen Wasser, das man für die Energieproduktion braucht. Abschliessende Resultate zu den Tests liegen zwar noch nicht auf dem Tisch. Trotzdem, Testläufe deuten darauf hin, dass unter dem Boden genug heißes Wasser fließt. Die Verantwortlichen sind optimistisch. Zu der Wetterprognose von SRF Meteo.
In der Nacht sind die Wolken ab, es wird klar und die Temperaturen sinken auf 9 bis 6 Grad. In der klaren Nacht entsteht im Thurgau das eine oder andere Nebelfeld. An vielen Orten bleibt es aber nebelfrei, der Morgen ist zum Teil noch mal sonnig. Der Freitag wird ein milder Tag, Temperaturen steigen auf rund 15 Grad. Mit etwas Föhn gibt es im St. Galler Rheintal sogar noch mal bis 18 Grad. Im Laufe des Freitags ziehen von Zürich und der Zentralschweiz her aber immer mehr Wolken auf. Zu Abend und in der Nacht kommt es gar regnen. Die Schneefallgrenze sinkt, in der Nacht schneit es zum Teil bis auf 1500 Meter. Am Samstagvormittag können es Flocken bis auf 1000 Meter runtergehen. Das Wochenende wird durchzogen. Im Thurgau wird es am Samstag vorübergehend mal etwas freundlicher, am Alpstein und im Glarnerland bleibt es noch länger trüb. Der Sonntag ist bewölkt, windig und immer wieder nass. Schnee gibt es bis auf 600 Meter.
Die Claudia Stocker. Das war das Regionaljournal Ostschweiz. Ganze Sendungen und einzelne Beiträge können Sie auch im Internet nachlesen. Beispielsweise ein Interview mit dem Ausseroder Finanzdirektor Köbi Frey zu den Sparmassnahmen. Die Adresse SRF und dort unter News und Regional. Redaktion heute Peter Draxler und am Mikrofon war Sabrina Lehmann.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.